Hier ist wieder Horst Gungel und liest aus dem ersten Band der Lebensgeschichte von Jesus, das Kapitel 13 bei den Giants in einfacher Sprache. Jesus hatte sich für die nächsten Wochen einen Plan gemacht. Er wollte zunächst nach Osten gehen, wo er in etwa 4 Tagen auf einen sehr großen Fluss treffen würde. Er hatte gehört, dass dieser Fluss dort bereits breiter sei als der Tigris. Wenn man ihm folgte, würde er noch sehr viel breiter. Manche sagten breit wie das Meer. Dieser Fluss hieß Sind. Bei uns ist er unter dem Namen Indus bekannt. Dem Flussverlauf wollte er im Prinzip folgen, egal in welche Richtung es ging. Denn der Sinn floss von dort an, wo er ihn treffen würde, immer durch Bharat Ganarajiya, durch Indien. Also durch das Land, bis zu welchem er kommen wollte, in dem auch der Buddha einst lebte. Was für ihn während seiner Frühlingswanderschaft wichtig war, er wollte unbedingt die Sprache Prakrit lernen, die in Bharat Ganarajiya gesprochen wurde. Aus dieser Sprache leiten sich auch die beiden Schriftsprachen ab, also in denen Geschichten aufgeschrieben wurden, nämlich die Texte der Hindus, der Buddhisten und der Jains. Diese Schriftsprachen hießen Pali und Sanskrit. Wenn er dann in wenigen Tagen nach seinem Abmarsch die Seidenstraße verließ, würde er keine fremdsprachigen Kaufleute mehr treffen. Er hatte dann den griechisch-indischen Kulturraum verlassen. Er war dann also ganz auf Prakrit, die indische Sprache, angewiesen. Und diese hatte er in Purushapura ja nur ein ganz klein wenig gelernt. Aber es langte soeben, um sich im Alltag einigermaßen zu verständigen. Wie überall, so sagte er sich, wird die dörfliche Bevölkerung interessiert sein, von Fremden zu hören, was es in anderen Ländern gab. Auf diese Art konnte er mit den Menschen in Kontakt kommen und die Sprache besser erlernen. Er würde wohl auch etwas zu essen und vielleicht sogar einen Schlafplatz bekommen, wenn er die Menschen mit Geschichten über seine große Reise unterhielt. Wenn nicht, dann musste er eben im Freien übernachten. Hier war es immerhin auch nachts recht warm. Während der ersten Tage musste er irgendwann die Grenze zwischen Gandhara und Bharat Ganarajiya überschritten haben, auch wenn es hier keine Grenzposten gab. Und dann am dritten Tag sah er vor sich eine weite Ebene, eine Flussniederung, in der der große Strom Sind dahinfloss. Es gab keinen klar erkennbaren Flussverlauf, sondern teilweise 5 verschiedene Flussarme, dann wieder nur 2. Wie, so fragte er sich, sollte er dem Flussverlauf folgen können? Er betrachtete daher diese Flusslandschaft von einem Hügel aus genau. Hier konnte er erkennen, dass es in einem Abstand von gut 1 Kilometer vom eigentlichen Fluss entfernt ein weitmaschiges Netz von kleinen Dörfern gab, die durch einen Weg verbunden waren. Wenn er diesem Weg durch die kleinen Dörfer folgte, konnte er Richtung Süden vorankommen. Der Weg wäre so sehr viel länger, da der Fluss einen stark gewundenen Verlauf hatte. Aber er hatte vorerst nichts anderes vor, als zu wandern und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um mit dem Prakrit allmählich vertrauter zu werden. Tatsächlich war es so, dass die Menschen froh waren, mit einem Fremden ins Gespräch zu kommen. Jesus erzählte ihnen gerne kleine Geschichten von seinen Reiseabenteuern. Am Anfang mussten sie noch wegen seiner merkwürdigen Ausdrucksweise lachen. Doch Jesus ließ sich gern verbessern. So lernte er binnen 2 Monaten die Sprache so gut zu beherrschen wie die einfache Landbevölkerung. Fast täglich wurde er irgendwo zum Essen eingeladen. Meist bekam er auch ein Nachtlager angeboten, sei es auf einer Matte im Haus, im Stall oder in der Scheune. Jesus war, wenn er im Freien schlief, sorgfältig darauf bedacht, dass keine gefährlichen Insekten oder Schlangen zu sehen waren. Außerdem hatte er großes Gottvertrauen. Er hatte sich auch nach der religiösen Praxis der Menschen erkundigt. Die meisten, die allermeisten, waren Hindus. Buddhistische Mönche traf er nur ganz selten an. Einmal, da war er schon fast 2 Monate unterwegs, sah er einen Wandersmann, der ganz nackt war. Er trug eine Bettelschale und er bettelte sich seine Nahrung genauso wie die buddhistischen Mönche. Jesus beobachtete ihn eine Zeit lang, denn der merkwürdige Mönch ging in die gleiche Richtung wie er. Als dieser in einem Dorf bettelte, ging Jesus an ihm vorbei. Seltsamerweise wunderte sich die Hausfrau, die ihm gerade etwas in seine Bettelschale tat, nicht über seine Nacktheit. Sie behandelte ihn, als sei das ganz normal. Kurz hinter dem Dorf setzte sich Jesus dann an den Wegrand und wartete auf den Nackten. Dieser kam kurz danach mit seiner gefüllten Bettelschale an. Er blickte etwas erstaunt, als er Jesus sah. Etwas abschätzend Ängstliches lag in seinem Blick. Der ganz schnell zwischen Jesus und seiner Mahlzeit hin und her ging, so als hätte er Angst, dass er ihm abgenommen würde. »Keine Angst«, sagte Jesus auf Prakrit, »ich werde dir dein Essen nicht wegnehmen.« Jetzt lächelte der Fremde. »Du hast auf mich gewartet?« »Ja«, sagte Jesus, »ich habe dich auf deinem Bettelgang gesehen. Das machst du genau wie die Mönche des Buddha, aber ich nehme an, du folgst einem anderen Meister.« »Ja, das ist richtig«, antwortete der Nackte. »Ich bin ein Jain. Ich folge den Lehren von Mahavira, der vor mehr als 500 Jahren lebte. Genau wie der Buddha auch. Ich heiße übrigens Jainmitra und du?« »Mein Name ist Jesus. Hier nennen mich viele aber Isa, weil der Name Jesus in diesem Teil der Welt nicht bekannt ist. Ich komme nämlich aus Palästina. Das gehört jetzt zum Römischen Reich. Meine ursprüngliche Religion ist das Judentum. Ich fand dort aber einiges nicht richtig. Daher bin ich hierher gekommen, um andere Religionen kennenzulernen. In Baktrien habe ich den Zoroastrismus kennengelernt, den ich aber nicht besser fand als das Judentum. Dann war ich in Gandhara einige Monate in einem buddhistischen Kloster bei Theravadins. Nunmehr bin ich seit 10 Wochen auf der Wanderschaft, habe eure Sprache einigermaßen erlernt und bin auf der Suche nach tiefgründigen Lehren. Das ist der Grund, warum ich auf dich gewartet und dich angesprochen habe.« »Ja«, sagte der, »einiges kann ich dir von unserer Lehre erklären, Jesus. Aber ich bin kein altgedienter Mönch. Ich gehöre unserem Orden erst seit 2 Jahren an. Aber ungefähr 2 Wochen flussabwärts von hier ist ein Kloster. Dort möchte ich hingehen. Und wenn du magst, kannst du auch dorthin gehen. Wir können auch zusammen gehen.« »Ja, das klingt gut«, sagte Jesus nachdenklich. »Aber ich habe bislang immer viel mit Leuten geredet, mich in den Dörfern aufgehalten, um die Sprache zu lernen. Nun gut, darauf könnte ich inzwischen verzichten. Bei dir kann ich genauso gut in diese Sprache reinkommen. Dazu könnten wir uns noch über religiöse Themen austauschen. Dafür braucht man ja teilweise ganz andere Wörter, die ich dann von dir lernen könnte. Das wäre doch sehr gut. Nur habe ich bisher meine Nahrung dadurch bekommen, dass ich mich lange bei Leuten aufhielt und diese mich dann an ihrer Mahlzeit teilhaben ließen, während du mit einer Almosenschale umhergehst. Auch sieht uns jeder an, dass wir nicht zusammengehören. Ich nehme an, alle Mönche der Giants gehen nackt, oder? Bei uns gibt es zwei Richtungen, erklärte Jain Mitra. Die Digambaras und die Shvetambaras. Ich bin bei den Digambaras ordiniert. Das Wort bedeutet in Luft gekleidet. In unserer Sekte ist man also strenger, was die Bedürfnislosigkeit angeht, als bei den Shvetambaras, den Weißgekleideten. Diese tragen weiße Roben wie die Brahmanen. Das Kloster, zu dem ich jetzt gehöre, gehört zu den Shvetambaras. Ich möchte einige Zeit bei und mit ihnen praktizieren und dann entscheiden, bei welcher der beiden Richtungen ich dauerhaft bleibe. Wir könnten also gemeinsam auf Almosengang gehen. Wenn man uns beide zusammen sieht, wird man dich für einen Shvetambara halten und mich für das, was ich jetzt bin, einen Digambara. Wir müssen eigentlich nur noch eine Bettelschale für dich schnitzen. Den nächsten Tag nutzte Jesus, um mit Leuten zu reden. Zuvor hatte er sich ein großes Stück Holz geholt. Er hatte an diesem Tag darauf geachtet, bei Leuten zu sein, bei denen er viel Werkzeug zur Holzverarbeitung gesehen hatte. Während des Gesprächs bat er darum, ein zum Schnitzen geeignetes Werkzeug benutzen zu dürfen. Als gelernten Zimmermann war es keine große Kunst für ihn, das Holzstück in eine Bettelschale zu verwandeln. Jain Mitra saß inzwischen außerhalb des Dorfes und nutzte die Zeit zu meditieren. Am nächsten Tag gingen sie dann zusammen weiter, Jain Mitra als Luftgekleideter und Jesus als Weißgekleideter. Sie gingen täglich auf Bettelgang und unterhielten sich während des Wanderns. Dabei perfektionierte Jesus nicht nur sein Prakrit, sondern lernte auch die Grundzüge des Jainismus kennen. Er erfuhr, dass das Wort Jainismus von China abgeleitet ist, was Sieger bedeutet, und meint so viel wie Erleuchtete. Weiter lernte Jesus, das wichtigste Prinzip im Jainismus sei Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Im ganzen Lebenswandel hat man dieses Prinzip so weit wie möglich anzuerkennen und umzusetzen. Viele Jains würden daher immer einen kleinen Besen mit sich tragen und beim Gehen vor ihren Füßen kehren, um kleinste Lebewesen zur Seite zu wischen, damit man sie nicht zertritt. Im Kloster würde außerdem alles Wasser abgekocht, bevor man es trinkt. Durch die Erhitzung würde es den Wassergeistern zu warm und sie würden sich entfernen. Dadurch würde man vermeiden, dass man sie versehentlich verschluckt. Das erschien Jesus zwar absurd, aber er sagte es nicht. Die Gewaltlosigkeit führt dazu, dass die Giants vegetarisch leben, zum großen Teil sogar vegan. Und sie halten sich auch bei vegetarischem Essen zurück, um so wenige Pflanzen wie möglich zu töten. Weiter hörte Jesus, dass ein ganz wichtiger Aspekt von Ahimsa die gewaltfreie Kommunikation war. Die gewaltfreie Sprache. Dafür hielten sie regelmäßig Übungskurse in den Klöstern ab. Mahavira, der Gründer des Jainismus, forderte: keine Gewalt, nicht gegen Menschen, nicht gegen Tiere, nicht gegen Pflanzen und auch nicht gegen Minerale, Steine. Die absolute Bedürfnislosigkeit würde sich bei seiner Sekte, den Digambaras, auch darin zeigen, dass sie auf Kleidung verzichten. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, das, was die Giants leben, ist ein auf die Spitze getriebener Nachhaltigkeitsgedanke. Auf seiner Wanderung wurde auch seine Wanderung wurde von seinen Ordensbrüdern als problematisch angesehen, weil er dadurch Kleinstlebewesen töten würde, auf sie treten würde, Ameisen oder so. Die Giants empfahlen ihren Anhänger daher weitgehend eine sitzende Lebensweise. Obwohl Jesus einiges davon äußerst merkwürdig vorkam, sah er dennoch die positiven Ansätze, vor allem diese gewaltfreie Sprache. Die Übungen dazu interessierten ihn, denn genau sein Fehlverhalten in der Sprache hatte ihn dazu gebracht, dass er aus dem Theravada-Kloster in Purashapura ausgeschlossen wurde. Jesus nahm sich also vor, einige Zeit im Kloster der Shvetambaras zu bleiben. Dieses Mal, so sagte er sich, würde er den Zeitpunkt selbst bestimmen, an dem er das Kloster verlassen würde. Er hatte eine ziemlich deutliche Vorahnung, dass dies noch nicht sein letzter Aufenthalts- und Lehrort in Bharat Ganarajiya sein würde. Nach gut 2 Wochen erreichten sie das Kloster Ahimsa Dhatu. Es war kleiner als das Theravada-Kloster von Purushapura. Es gab hier nur knapp 40 Mönche. Jain Mitra erklärte einem Mönch im Eingangsbereich des Klosters ihr Anliegen. Der weiß gekleidete Mönch führte sie zum Abt, einem Mann namens Ahimsaka. Der musterte die beiden. Ach, das erstaunt mich aber, einen Luftgekleideten und einen, wie ich vermute, Laienanhänger hier zu sehen. Was führt euch denn hierher? Jain Mitra berichtete ihm, dass er seit 2 Jahren ordiniert sei und das Leben als Mönch für die beste Art des Lebenswandels hielt. Er habe jetzt 2 Jahre bei den Digambaras praktiziert, fühle sich jedoch ganz ohne Kleider noch immer unwohl. Hinzu kam, dass er im letzten Winter sehr gefroren habe und lange erkältet gewesen sei. Er bitte daher höflich darum, bei den Shvetambaras aufgenommen zu werden. »Das ist gar kein Problem«, sagt Ahimsaka. »Du bist ja bereits ordiniert. Da wir dich jedoch nicht kennen, hast du eine 3-monatige Probezeit. Sollte dich in dieser Zeit ein Problem ergeben, so würden wir dich bitten, uns zu verlassen. Und du würdest dieser Bitte selbstverständlich nachkommen.« Dann fragte er Jesus, was der wollte. Jesus erzählte, wo er herkomme und warum er die Reise nach Bharat Ganarajiya unternommen habe. Er sagte, zunächst war ich als Novize in einem Theravada-Kloster in Gandhara. Inzwischen ist mir aber zu Ohren gekommen, dass die Lehre Mahaviras weitergeht als die Buddhas. Vor allem, was die Gewaltlosigkeit und die Bedürfnislosigkeit angeht. Ich möchte gerne als Novize studieren, auf das ich prüfen kann, ob mir das Leben hier weiterhilft. Und möglicherweise würde ich dann um Ordination bitten. Oder ob ich weitergehen muss und woanders suchen. Ahimsaka sah Jesus nachdenklich an. Normalerweise sagen junge Männer, die hierher kommen, dass sie ordiniert werden möchten, sagte Ahimsaka. Und dann nehmen wir sie an. Von einigen müssen wir uns bald wieder trennen, weil sie nicht unserer Disziplin genügen. Die meisten werden nach einer angemessenen Probezeit ordiniert, also zum Mönch. Es gibt aber auch welche, die erst während des Noviziats auffällt, dass das nicht der Weg ist, den sie gehen wollen oder können. Aber dass jemand schon bei der Ankunft von sich aus sagt, er wisse noch nicht, ob er bleiben werde, das ist uns noch nicht untergekommen. Jesus schwieg. Er senkte demütig das Haupt, machte jedoch keine Anstalten zu gehen oder sich weiter zu erklären. Es dauerte mehrere Minuten, in denen alle drei Männer schwiegen. Minuten, die Jesus wie 3 Stunden vorkamen. Dann endlich sprach Ahimsaka: Niemand, der hier ankommt und um Ordination bittet, kann genau wissen, ob er sich nicht anders überlegt, wenn er unsere harte Praxis am eigenen Leib und am eigenen Geist spürt. Dass du dies eingesehen und zugegeben hast, ehr dich. Du bist als Novize angenommen. Jesus warf sich dankbar vor Ahimsaka auf den Boden. Ich danke euch, Ehrwürdige, sagte er. Dann folgten sie Ahimsaka zur Kleiderkammer. Dort erhielten beide eine einfache weiße Robe. Als Ahimsaka Jesus diese aushändigte, sagte er: Deine derzeitige Kleidung werde ich hier für dich in den Fall einlagen, dass du weiterziehen willst oder dass wir das von dir verlangen. Aber erst gehst du zum Bach und wäschst sie. Jesus verbeugte sich tief und ging dann zum Bach. In diesem Kloster wurde ihnen keine Hütte zugewiesen. Es gab zwar 8 Schlafhütten, die aber, so erfuhren sie, nur während der Regenzeit genutzt wurden. Ansonsten schlief man im Freien. Jesus hörte auch, dass das Kloster so etwas wie ein Schulungszentrum für umherziehende Mönche war. Gut, die Hälfte war nur für einige Monate da, dann zog sie weiter. Der Tagesablauf begann morgens mit einer gemeinsamen Meditation. Mahlzeiten wurden gewöhnlich im Kloster eingenommen. Einmal wöchentlich, an Uposatha, eine Art Sonntag, kamen Laienanhängerinnen und Laienanhänger zu einem Vortrag. Sie brachten vegane Lebensmittel mit. An diesem Tag aßen die Mönche nichts. Die Lebensmittel wurden dann während der Woche verzehrt bzw. zubereitet. Es gab verschiedene Breie und Eintöpfe, aber auch Obst und Gemüse umfassten die Mahlzeiten. Nachmittags gab es einen Vortrag, der gewöhnlich mit einem Übungsauftrag endete. Da es sich häufig um Kommunikationsübungen handelte, wie man zum gewaltfreien Sprechen kommt, wurden auch hier Kleingruppen gebildet. Ahimsaka hatte Jesus und Jaimitra mit 2 sehr erfahrenen Mönchen. Sie hießen Sukhavaja und Metricha in eine Gruppe eingeteilt. Da es inzwischen fortgeschrittener Abend an ihrem Ankunftstag war, würde die Abendmeditation die erste gemeinsame Praxis sein. Etwa eine halbe Stunde vor Beginn ließ Ahimsaka Jesus zu sich rufen. Welche Meditationspraxen habt ihr denn bei der Theravadins gemacht? Fragte er. Und Jesus sagte: Ja, da gab es Achtsamkeitspraktiken, vor allem die Atemachtsamkeit, Körperachtsamkeit und Achtsamkeit auf die Empfindungen. Und wir haben die 4 göttlichen Meditationen geübt. Aha, wie habt ihr denn die Metta-Bhavana geübt? Fragte der Abt. Und Jesus erklärte: In 5 Phasen, in der ersten für mich selbst, dann für einen guten Freund, dann für eine neutrale Person, danach für einen Feind und schließlich für alle Wesen. Der Abt erklärte ihm: In nächster Zeit, Jesus, wirst du die Metta-Bhavana einmal täglich üben, entweder morgens oder abends, von mir aus auch in der freien Zeit, die du zur Verfügung hast. Aber mach es nicht wie bisher, sondern mit folgenden Phasen. Erstens, Metta für dich selbst. Zweitens, Metta, Wohlwollen, Freundlichkeit für einen ganz bestimmten Mönch. Für welchen kannst du dir aussuchen? Drittens, für einen männlichen Laienanhänger, den du kennst. Viertens, für irgendjemanden, einen nicht spirituellen Menschen. Fünftens, für ein ganz bestimmtes Tier. Sechstens, für eine ganz bestimmte Pflanze, die sich in deiner Nähe befindet. Und siebtens, für einen ganz bestimmten Stein. Jeden Uposatha wirst du nach der Morgenmeditation zu mir kommen und über deine Meditation berichten. Dann erhältst du neue Anweisungen. Die gemeinsamen Meditationen werden hier immer mit einem dreifachen Glockenschlag eingeleitet. Auch am Ende der Meditation ist das so. Gewöhnlich unterteilen wir unsere Meditation in 7 Phasen. Nach jeder ertönt ein Gong. Noch Fragen? Nein, ehrwürdiger Ahimsaka, eure Anweisungen sind klar und knapp. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Bei der folgenden Meditation bemerkte Jesus, dass die Übungszeit ziemlich lang war. Die Meditation dauerte etwa 1,5 Stunden. Und die letzten Phasen waren noch sehr ungewohnt für ihn. Denn für eine Pflanze und einen Stein hatte Jesus noch nie meditiert. Den Abend verbrachte er mit Shainmitra. Die beiden tauschten sich über ihre Eindrücke hier und den Vergleich mit ihrem jeweils letzten Kloster aus. Jesus ließ allerdings die Tatsache aus, warum er das Kloster verlassen musste. Hinterher schlief er ein, obwohl er anfangs ein schlechtes Gewissen hatte, weil er seinem Freund etwas verschwiegen hatte. In der Morgenmeditation nahm er sich nochmals die 7-teilige Metta-Bhavana vor. Jesus freute sich auf den Vortrag von Ahimsaka am Nachmittag. Dieser bemühte sich in einem sehr grundlegenden Vortrag das darzulegen, was im Jainismus besonders wichtig ist. So erfuhr Jesus, dass es in der Lehre der Jains 2 grundlegende Prinzipien gab. Das war aber nicht gut und böse wie bei den Zoroastern, sondern geistiges und ungeistiges. Vom Ungeistigen, sagt Ahimsaka, gibt es 5 Sorten, nämlich erstens Raum, zweitens Zeit, drittens Materie, viertens Bewegung und fünftens Ruhe. Und dann gibt es noch das Geistige, man nennt es Jiva, worunter man einerseits das Lebensprinzip versteht, andererseits auch die unendliche Menge von Seelen. Alles Stoffliche hat eine Seele, Menschen und Tiere ebenso wie Pflanzen, Wasser und Mineralien, erklärte Ahimsaka. Dann kam Karma, Handeln und seine Folgen, ins Spiel. Jedwede Tat verursache Karma-Folgen, ganz gleich, ob sie absichtlich oder unabsichtlich verübt wurde. Das war also offensichtlich anders als bei den Buddhisten. Bei denen führt unabsichtlich Gemachtes nicht zu Karma. Bei den Jains zwingt Karma zur Verbleib im Lebenskreislauf, zur Wiedergeburt und immer Wiedergeburt, bis alles Karma getilgt ist. Die Seele kann nur geläutert werden durch ethisches Leben und Askese. Allerdings können nicht alle Seelen gerettet werden. Es gibt auch unfähige Seelen, die aufgrund ihrer Veranlagung nie dem Lebenskreislauf entkommen können. Das war ganz anders als bei den Buddhisten. Die Buddhisten kennen keine Seele, nur Bewusstsein. Und das ist nicht ewig, sondern ändert sich ständig. Jesus war von der klaren Darlegung beeindruckt. Gleichzeitig merkte er aber auch Widerstände gegen einige dieser Punkte. Er beschloss jedoch, jetzt nicht vorschnell zu urteilen, sondern alles Gehörte ruhig und sachlich zu prüfen und mit seinen Gefährten in der Gruppe zu besprechen. Diese Gesprächsgruppen waren als dann die nächste Überraschung. Zuccapali erklärte, dass in den Gruppen paraphrasiert würde. Das bedeutet, dass man nicht einfach seinem Gegenüber antwortet, sondern zunächst dessen Aussage wiederholt, aber mit eigenen Worten. Das dient dazu, Missverstände oder falsche Interpretation von Begriffen zu vermeiden. Danach sollte man für 2 Minuten schweigen. Das, was der andere gesagt hat, durchdenken und erst dann antworten. Aber nicht mit dem Ziel, den anderen zu widerlegen, sondern um zu versuchen, eine gemeinsame Sichtweise zu erarbeiten, die für alle Beteiligten vertretbar war. Damit tat sich anfangs Jesus sehr schwer. Diese Art der Kommunikation war nicht nur ungewohnt, er bemerkte dabei auch seine Schwierigkeiten, mit dieser für ihn neuen Sprache, dem Prakrit, etwas mit anderen Worten auszudrücken als das, was der Sprecher gesagt hat. Am nächsten Tag sprach Ahimsaka darüber, wie man sich verhalten sollte. Er sagte: Ihr wisst, Mönche, auch unsere Laienanhänger in den Dörfern haben die 3 kleinen Gelübde, die 3 kleinen Eide abgelegt. Da ist das Ahimsa-Gelübde, also Gewaltlosigkeit gegenüber allen beseelten Existenzen. Zweitens das Satya-Gelübde, mit dem wir uns zur Wahrhaftigkeit bekennen. Und drittens das Aparigraha-Gelübde, das zum Nichtzugreifen hinsichtlich allem unnötigen Besitz führt. Wir aber, wir Mönche auf dem Pfad, den uns Mahavira aufgezeigt hat, wir haben 5 große Gelübde abgelegt. Für uns bedeutet das Ahimsa-Gelübde, Gewaltlosigkeit noch verfeinerter zu üben, als dies die Laien tun. Daher machen wir die Übungen zur gewaltfreien Kommunikation, zur gewaltfreien Sprache. Aber ich möchte auch, dass alle Mönche, die auf einem Weg gehen, noch achtsamer sind. Baut euch daher noch heute einen Wedel, womit ihr vor euren Füßen kehrt, damit kein noch so kleines Lebewesen getötet oder verletzt wird. Achtet auch darauf, dass euer Wedel so ist, dass ihr möglichst kein Wesen damit verletzt. Und die Wahrhaftigkeit üben wir bitte so, dass wir nichts über- oder untertreiben. Wir lassen auch nichts weg, um so ein besseres Bild von uns aufrechtzuhalten oder um etwas zu vertuschen. Außerdem möchte ich, dass ihr heute jedem eurer Gefährten in der Übungsgruppe ein Kompliment macht, das wahrhaftig ist und von Herzen kommt. Dann gibt es noch das Gelübde gegenüber dem Eigentum. Es bedeutet, dass wir uns nicht an fremdem Eigentum vergreifen sollen. Was das alles bedeuten kann, besprecht ihr bitte in euren Übungsgruppen. Dann gibt es noch das Brahma-Gelübde. Damit versprechen wir, keinerlei geschlechtliche Aktivität. Weder mit anderen Wesen, noch entsprechende Handlungen an uns selbst vorzunehmen. Auch nicht darüber zu sprechen und auch nicht in Gedanken darüber zu fantasieren. Schließlich gibt es das Aparigraha-Gelübde, das besagt, dass ihr nur lebensnotwendige Güter besitzen sollt. Ihr wisst, wir unterscheiden uns von den Digambaras darin, dass wir in einem Punkt weniger streng sind. Wir halten es für angemessen, ein Kleidungsstück zu tragen. Überprüft aber bitte, ob sich in eurem Besitz etwas findet, was nicht lebensnotwendig ist. Und wenn ja, werft es weg. All das Gesprochene wurde hinterher in der Gesprächsgruppe vertieft, wobei alle eine gewaltfreie und harmoniefördernde Gesprächsweise einübten. Dabei musste sich Jesus und Ahimsaka wirklich noch bemühen, während es für Sukhapali und Metrivacha bereits in Fleisch und Blut übergegangene Routine war. Vermutlich war es so, dass Ahimsaka gezielt diese beiden sprachgewandten Mönche mit den beiden jetzt erst ins Kloster eingetreten in eine Gruppe einteilte, weil ihre besondere sprachliche Fähigkeit bei der Namensgebung im Auge hatte. Denn Sukhavacha, dieser Name bedeutet, der schöne Worte spricht. Und Metrivacha heißt der mit der liebevollen Rede. Diese Art zu sprechen und das gezielt einzuüben, gefiel Jesus sehr, auch wenn er sich damit noch schwer tat. Ihm war die segensreiche Wirkung liebevoller Worte sehr wohl bewusst. Andererseits fand er das mit dem Wedel, um beim Gehen vor sich zu kehren, übertrieben. Jesus verstand, dass es darum ging, sich bei jedem Schritt klarzumachen, allein dass die Tatsache, dass ich einen materiellen Körper habe, bringt anderen Wesen Leiden. Also sollte ich mich darum bemühen, dass meine Seele möglichst in einer himmlischen Sphäre wiedergeboren wird. Nicht in einem Körper. Andererseits kam er sich ziemlich albern vor, wenn er sich vorstellte, wie er mit einem Wedelbesen vor sich fegend ging. Er sah sich schon zum Gespött der Kinder werden. Hier mögen sie es vielleicht noch gewohnt sein und sich auf Anweisung ihrer Eltern zurückhalten. Aber wenn er sich vorstellte, wie er so auf dem Rückweg die Seidenstraße entlang ging oder in Palästina durch Städte und Dörfer gehen würde, nein, das würde zu albern wirken. Sein Ziel war es schließlich, als Prophet durch Palästina zu ziehen und nicht als Clown. Aber er sagte sich, ich bin hier, um zu lernen, vieles ist sehr gut und hilfreich. Pass dich also an, solange du hier bist. Also machte er auch diese Übungen mit, die er kritisch sah, wie das mit dem Wedelbesen. Der Tagesablauf in diesem Kloster war immer gleich, mit der kleinen Änderung, dass einmal wöchentlich an Uposatha die Laienanhänger kamen und Nahrungsmittel brachten. So hatte Jesus viel Zeit für Meditation, Gespräche und tieferes Eindringen in die Lehren der Jains. Es schien ihm eine tiefe Weisheit von Kern der Lehren auszugehen. Allerdings konnte man auch den guten Willen übertreiben. Wenn man mit Staubwedeln beim Gehen vor sich kehrte oder Kleidung als nicht lebensnotwendig ablehnte, fand Jesus. Gut 2 Monate nachdem er angekommen war, eignete sich allerdings etwas, das für Jesus das Fass zum Überlaufen brachte. Einer der Mönche dieses Klosters, Ahimsa Maitri, hatte seit ein paar Tagen eine offene Wunde, die offensichtlich sehr schmerzhaft war. Eines Morgens war er verschwunden. Man suchte überall im Klostergelände und auch außerhalb in der näheren Umgebung, weil man fürchtete, dem Verletzten sei etwas zugestoßen. Aber man konnte ihn nicht finden. Am darauffolgenden Tag war Upusata. Die Menschen aus den umliegenden Dörfern kamen, um den Mönchen Almosenspeise zu bringen. Und sie berichteten, in einem größeren Dorf, etwa 2 Stunden entfernt vom Kloster, läge ein Mönch auf der Straße. Der würde sich zwar mit abgekochtem Wasser versorgen lassen, aber weigerte sich, seine Wunden versorgen zu lassen. Erstaunlicherweise machten sich jedoch nicht sofort einige Mönche auf den Weg, um nach dem Verletzten zu sehen, sondern der Tagesablauf folgte der gewöhnlichen Routine. Jesus überlegte sich, ob er in der Nacht losgehen sollte, um nach ihm zu sehen und zu schauen, ob er ihm helfen könne. Doch nach der Abendmeditation fragte Ahimsaka: Mönche, ihr habt gehört, dass Ahimsa Maitri verletzt ist. Möchte jemand morgen nach der Frühmeditation nach ihm sehen? Selbstverständlich, meldete sich Jesus sofort bei Handzeichen und blickte sich um. Es herrschte betretenes Schweigen. Ganz zögerlich gingen 4 weitere Hände nach oben. Ahimsaka sagte: Das werden Zukavaja und Jesus machen. Danke. Das war alles sehr knapp gehalten. Jesus wunderte sich, dass man zwar bei Gesprächen auf besonders liebevollen Umgang achtete, aber zögerlich bei Hilfe in der Not war. Er hätte gern noch mit anderen darüber gesprochen, aber an Upusata galt nach der Abendmeditation edles Schweigen. Man durfte einfach nicht reden. Am nächsten Morgen, nach der Meditation, packte Jesus etwas Nahrung, vor allem Obst, in seinen Beutel, in dem er auch die wichtigsten Heilkräuter aufbewahrte. Dann suchte er Sukhavaja. Dabei wurde er von einem anderen Mönch angesprochen, einem jungen Mann. »Wie, du hast einen Beutel? Meinst du, der ist wirklich lebensnotwendig?« Jesus sah ihn verwundert an. »Wenn ein Beutel mit frischem Obst für einen Verletzten und Heilkräuter, die vielleicht sein Leben retten können, nicht lebensnotwendig sein sollen, dann bin ich offensichtlich anderer Meinung als du.« Sukhavaja war gerade dazugekommen und hatte das gehört. Daher sprach er Jesus an: »Du, Jesus, das war keine gewaltfreie Sprache. Du hättest deine Sicht und die dahinterstehende Motivation erläutern und deinem Gesprächspartner die Gelegenheit geben sollen, dir zuzustimmen. Du hättest an seine Solidarität appellieren können. So aber hast du ihn vor den Kopf gestoßen. Das nenne ich ungeschickte Rede.« Jesus fühlte sich ertappt. Er sagte: »Schön, dass du da bist, Sukhavaja. Lass uns keine Zeit verlieren.« Die beiden gingen los. Zunächst schwiegen sie. Dann aber wollte Jesus endlich zum Ausdruck bringen, was ihm auf das Gemüt drückte. Er sagte: »Da ist einer von euch schwer krank, braucht Hilfe. Aber erst wird gar nichts unternommen. Später werden Leute gesucht, die nachschauen sollen. Und gerade mal jeder 10. meldet sich. Dann wartet man noch eine ganze Nacht, bis endlich jemand losgeschickt wird. Schließlich werde ich noch kritisiert, dass ich meinen Medizinbeutel mitnehme. Wo ist denn da bitte schön der liebevolle Umgang miteinander?« Sukhavaja sah Jesus an. »Ich höre Wut und Verärgerung in dir. Dabei scheinst du gar nicht nach unseren Motiven gesucht zu haben. Das ist schade. Ich finde es auch schade, dass du gesagt hast, da ist einer von euch krank und nicht, da ist einer von uns krank. Damit siehst du dich, so scheint es mir, außerhalb unserer Gemeinschaft. Du hast auch nicht danach gefragt oder gesucht, was die Motivation Ahimsa Maitris war, so zu handeln. Siehst du denn nicht, dass es spirituelle Gründe haben könnte? Jesus fragte ihn, welche spirituellen Gründe denn? Und Sukhavaja antwortete, du kennst doch inzwischen unsere grundlegende Einstellung und Gelübde. Denke darüber nach. Wenn du glaubst, zu einer Lösung gekommen zu sein, dann sag es mir. Jesus ärgerte sich. Er fand seinen Weggefährten irgendwie überheblich. Und er hatte gar keine Lust, sich nach Motiven für eine in seinen Augen absolut unsinnige, selbstzerstörerische Handlung zu suchen. Daher ging er schweigend weiter. Sie hatten eigentlich auch noch genug damit zu tun, den Weg mit ihren Wedeln insektenfrei zu bekommen und dabei gleichzeitig aufzupassen, dass sie nicht gerade mit dem Wedel ein winziges, beseeltes Wesen misshandelten. Schließlich kamen sie in das Dorf, in dem Ahimsa Maitri lag. Einige Menschen, vor allem Frauen, alte Männer sowie einige Kinder, umringten den Verletzten. Jesus starrte entsetzt auf die vereiterte Wunde, in der bereits Maden waren. Auch allerlei Fliegen ließen sich auf der offenen Wunde nieder und umschwirrten sie. Jesus machte eine Handbewegung, um sie zu verscheuchen. »Halte ein«, rief der offensichtlich im Fieber redende Ahimsa Maitri, »du verscheuchst meine Freunde, die Insekten. Sie haben Hunger und wollen sich an mir laben. Ich bin bereit, mich ihnen hinzugeben. Ich habe die letzten 40 Jahre nur das Nötigste und nur Pflanzliches gegessen. Aber in meiner Jugend, so muss ich es gestehen, habe ich auch noch tierische Nahrung gegessen. Dafür schäme ich mich. Jetzt ist es an der Zeit, meinen Körper, der von einer Seele bewohnt ist, hinzugeben und ihn diesen vielen kleinen Wesen, die ebenso eine Seele haben wie ich, zu opfern.
Jesus sah ihn entsetzt an. Mensch Ahimsa Maitri, du bist ein wertvoller Mensch. Du wirst sterben, wenn du das zulässt. Bitte lass mich dir helfen. Ich werde auch alle Würmer vorsichtig zur Seite tun, damit ihnen nichts geschieht. Für die Insekten werde ich etwas Obst hinlegen, damit sie sich laben können. Ich habe außerdem Heilkräuter dabei. Ich bin nicht sicher, ob sie dir noch helfen können, aber es ist ein Versuch wert.
Das ist lieb gemeint, Jesus. Aber ich, der ich in meiner Jugend Fleisch gegessen habe, bin bereit, meinen Körper jetzt anderen, die noch Fleisch essen, hinzugeben. Lass mich einen Einzelnen mein Leben hingeben, um die vielen zu retten.
Jesus verschlug es die Sprache. Ich aber frage mich, ob möglicherweise diese Tat eines höher entwickelten Menschen, sich selbst zu opfern, um viele andere Wesen zu retten, nicht einen ganz tiefen Eindruck auf Jesus gemacht hat. Einen so tiefen Eindruck, dass das ihn später dazu gebracht hat, etwas zu tun, woran sich die Christen jeden Karfreitag entwickeln. Die Kreuzigung, der Tod eines höher entwickelten Menschen, um die weniger entwickelten zu retten.
Doch zurück zu Ahimsa Maitri. Eine Frau kam jetzt mit einer Tasse Wasser. Hier, ehrwürdiger Mönch, trink davon. Ihr müsst doch furchtbaren Durst haben bei der Hitze. Der Mönch aber sah sie mitleidsvoll an. »Danke, liebe Frau, das ist sehr aufmerksam von euch. Ich fürchte aber, es ist nicht abgekocht. Dann sind bestimmt beseelte Geistwesen darin, die ich verschlucken und so töten könnte.« Die Frau sah ihn entsetzt an. Dann stand sie auf und ging rasch ins Haus zurück, möglicherweise um das Wasser abzukochen. Nunmehr wandte sich Sukhavaja an die umstehenden Menschen. »Männer, Frauen und Kinder, ihr seid Zeugen eines großen Augenblicks. Vor euren Augen stirbt ein Mann. Er opfert sich, ein Einzelner, um die vielen leben zu lassen, die Maden, die Würmer, die Fliegen und was da noch für weitere Tiere von ihm essen. Das hat einen doppelten Effekt. Erstens, er rettet viele. Das ist eine gute Tat. Die Seele dieses meines Ordensbruders Ahimsa Maitri wird bald diesen Körper verlassen, der dann weiter von Tieren aufgefressen wird. Aber Ahimsa Maitri hat in diesem Leben, wie auch in früheren, unzählig viele gute, selbstlose Taten vollbracht, damit seine Seele sich vom schlechten Karma reinigen konnte. Die Seele dieses Mönchs wird in eine himmlische Sphäre eingehen und muss nie wieder im leidvollen Rad der Geburten gefangen sein, muss nie wieder wiedergeboren werden. Ihr seid Zeugen dieses großen Wunders. Geht hin und verkündet, was ihr gesehen habt. Eine Frau rief, ich gehe ins Nachbardorf, um den Leuten vom Wunder zu erzählen. Sie sollen kommen und es mit eigenen Augen sehen. Hier geschieht Großes. Es gab zustimmende Rufe von einigen anderen, die auch weiterziehen und es verkünden wollten. Jesus stand daneben und wurde von widersprüchlichen Gefühlen überwältigt. Von Mitgefühl mit dem Sterbenden. Vom Entsetzen über so viel Verblendung. Vom Erstaunen darüber, wie das Auftreten Sukhavajas zu einer religiösen Aufbruchstimmung geführt hatte. Und vor Entsetzen davor, dass hier ein Menschenopfer zugunsten einer religiösen Ansicht vor seinen Augen dargebracht wurde. Entsetzen, Schaudern und Bewunderung fühlte er in sich. Vielleicht hatte der Abt Ahimsaka wirklich ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, warum er gerade den stimmgewaltigen Sukhavaja und den jungen Jesus hierher geschickt hatte. Auf jeden Fall könnte er damit die Religionsgeschichte und vielleicht sogar die Weltgeschichte beeinflusst haben. Jesus war jedenfalls, auch wenn momentan noch Entsetzen in ihm vorherrschte, tief beeindruckt. Ich möchte sogar sagen, er war nachhaltig beeindruckt. Sie blieben noch 2 Tage hier, in denen immer mehr Menschen herbeiströmten. Ahimsaka, der in dieser Zeit nur abgekochtes Wasser zu sich nahm, war bis zum Ende bei Bewusstsein, auch wenn er hohes Fieber hatte und nicht mehr reden konnte. Nur manchmal hauchte er noch Ahimsa, also Gewaltlosigkeit, was immer zu Geraune bei den inzwischen über 200 Umstehenden führte. Als Ahimsaka gestorben war, trugen Ahimsa Maitri und Jesus den Leichnam zu einer Stelle in der Nähe des Dorfes. Ahimsa Maitri hielt eine Leichenrede, in der er die inzwischen 500-köpfige Menschenmasse dazu aufforderte, der Welt von dieser Selbstaufopferung zu berichten und die Selbstlosigkeit zu rühmen. Dann forderte er die Dorfbewohner auf, den Leichnam hier liegen zu lassen, bis sich alle Tiere daran satt gegessen hätten. So hätten auch religiöse Verehrer von außerhalb noch die Gelegenheit, seine sterblichen Überreste zu sehen. In 2 Wochen würde er selbst, Ahimsa Maitri, mit noch 2 Mönchen kommen, und dann würden freiwillig gesucht, die über den sterblichen Überresten, über diesen Reliquien, eine Stupa, ein Denkmal errichten, auf das auch noch kommende Generationen zum Grabmal des heiligen Ahimsaka pilgern konnten. Dann machten sich Jesus und Sukhavatscha auf den Weg. Lange Zeit schwiegen sie. In Jesus brodelten die Gefühle. Schließlich wandte er sich an seinen Begleiter. Weißt du, Sukhavatscha, ich bin zu euch gekommen, weil ich von eurer Religion lernen wollte. Ich glaube, ich habe mehr gelernt, als ich erhofft hatte. Ich habe viel über die Wirkungsweise von Religionen gelernt. Sukhavatscha schwieg einige Minuten. Dann sagte er, du hast wieder zu euch gesagt und nicht zu uns. Beim ersten Mal vor einigen Tagen hast du das unbewusst gemacht. Eben hast du es bewusst getan. Du möchtest dich dadurch von den Giants abgrenzen. Du möchtest weiterziehen und wirst wohl noch heute Ahimsaka davon in Kenntnis setzen. Durch göttlichen Willen bist du zu uns gekommen und hast gelernt. Du wirst weiterziehen und das Gelernte hat dich auf die eine oder andere Art verändert. Das ist in Ordnung. Solange alles, was du machst, aus Liebe zu den fühlenden Wesen ist und gewaltlos. Jesus antwortete nicht. Er stellte aber fest, welch feines Gespür Sukhavatscha für das hatte, was Jesus zwar nicht ausgesprochen hatte, was aber in ihm vorging. Offensichtlich, so erkannte Jesus, für die Übung der gewaltfreien Sprache und Kommunikation nicht nur dazu, sich liebevoller auszudrücken, sondern auch dazu, besser zuzuhören. Am Abend erstattete Jesus Ahimsaka Bericht. Er teilte ihm mit, dass und warum er die Giants verlassen werde. Ahimsaka sagte ihm zum Abschied, du hast hier vermutlich mehr gelernt, als dir im Moment bewusst ist. Alles, was geschieht, hat Folgen. Auch das, was du hier gelernt hast, wird Folgen für dein Leben haben. Ich freue mich, dir etwas mitgegeben zu haben, dessen Nutzen du momentan noch gar nicht abschätzen kannst. Jesus verbeugte sich und sagte, Ahimsaka, ich danke euch für alles. Für das, was ich jetzt schon einschätzen kann, aber auch für das, was ich derzeit noch nicht einschätzen kann. Am Abend saß Jesus ein letztes Mal in seiner Gesprächsrunde und besprach mit seinen Freunden das Erlebte. Dann verabschiedeten sich alle voneinander. Am nächsten Morgen ging Jesus, der schon am Vorabend bei Ahimsaka seine Robe gegen seine ursprüngliche Kleidung eingetauscht hatte, in der Morgendämmerung los, als die anderen noch schliefen. Ende dieses Kapitels.